Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Und dazu begrüßt sie Katharina Hamberger und mir gegenüber sitzt der CDU-Vorsitzende und Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz. Guten Tag.
Grüß Sie, Frau Hamberger.
Herr Merz, wir zeichnen das Gespräch am Freitagnachmittag auf in einer Woche, in der sich die November-Pogrome zum 85. Mal jähren. Und wir sprechen rund einen Monat nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel. Jetzt empfängt in der kommenden Woche der Bundeskanzler einen Mann hier in Berlin, der von der Hamas als Befreiungsorganisation gesprochen hat, nämlich den türkischen Präsidenten Erdogan. Ist es richtig, dass er den unter diesen Umständen hier empfängt?
Ja, Frau Hamberger, es ist richtig. Das ist ein seit langem geplanter Besuch. Und ihn jetzt abzusagen, wäre sicher falsch. Aber mit Erdogan auch klar zu reden und ihm auch eine Botschaft mitzugeben, die klar ist, ist richtig, es ist aber auch notwendiger denn je.
Wie kann die Botschaft sein?
Dass wir von ihm erwarten, dass er sich auch als ein Repräsentant eines NATO-Staates stärker engagiert, auch für die Ziele, die wir gemeinsam zum Beispiel in der NATO haben, nämlich Frieden und Freiheit zu verteidigen, bekennt und dass er dies auch zum Ausdruck bringt. Und der Bundeskanzler muss, und ich denke, er wird ihm auch sagen, dass diese Haltung, die er gegenüber den Terroranschlägen in Israel eingenommen hat, für uns vollkommen inakzeptabel ist.
Wie sehen Sie denn grundsätzlich diese Rolle Deutschlands jetzt auf internationaler Ebene mit Blick auf eben den Angriff der Hamas in Israel und auch die Reaktion Israels? Es gab eine UN-Resolution, bei der sich Deutschland enthalten hat am Ende, wohl auch aus diplomatischen Überlegungen heraus. Wie würden Sie sagen, muss Deutschland da auftreten und welche Rolle kann Deutschland einnehmen?
Es darf in Deutschland keine Zweideutigkeiten geben. Wir sind hier auch nicht unbeteiligter Dritter, sondern wir müssen unseren Worten, dass wir fest an der Seite Israel stehen, auch Taten folgen lassen. Und die Entscheidung der Bundesaußenministerin, ja offensichtlich auch mit Zustimmung des Bundeskanzlers, sich in der UN-Vollversammlung in der vorletzten Woche der Stimme zu enthalten, war falsch, war ein Fehler. Deutschland darf sich nicht enthalten, wenn es um Israel geht. Da muss Deutschland eine klare Meinung haben. Und wir hätten dieser Resolution natürlich nicht zustimmen dürfen, aber Deutschland hätte sich auch nicht enthalten dürfen.
Sehen Sie denn da auch eine Art Rolle für Deutschland, also auch wenn Sie sagen, klare Haltung, eine Art Vermittlerrolle einzunehmen?
Deutschland darf sich nicht kleiner machen, als wir sind, aber Deutschland darf sich auch nicht überschätzen. Wir werden hier keine Vermittlerrolle spielen können, selbst wenn wir es wollten. Ich finde aber, wir dürfen es auch gar nicht wollen. Wir stehen an der Seite Israel. Diesen Satz haben wir nun alle mehrfach gesagt und vielfach gehört. Und das muss auch so bleiben. Wir müssen diesem Land helfen. Wir müssen den Menschen in Israel helfen. Dies sind die schrecklichsten Terroranschläge mit den meisten Toten, die es seit dem Ende des Holocaust gegeben hat. Und da haben wir nun eine ganz besondere, auch historische Verpflichtung, diesem Land ohne Wenn und Aber zu helfen.
Was heißt das denn konkret ausformuliert zu helfen? Militärisch, finanziell, wo sehen Sie da die Aufgabe Deutschlands?
Na, zunächst einmal politisch, hier auch klar zu sagen, wo wir stehen. Natürlich dem Land, dem Ministerpräsidenten, der Regierung, auch wenn sie wollen, Rat zu geben, aber bitte nicht öffentlich, sondern in persönlichen Gesprächen. Deswegen war es richtig, dass der Bundeskanzler da war. Deswegen ist es richtig, dass die Bundesaußenministerin jetzt erneut dort ist. Es war richtig, dass die Kommissionspräsidentin und die Parlamentspräsidentin des Europäischen Parlaments da gewesen sind. Wir sprechen hier mit den Israelis, wir sprechen hier mit dem israelischen Botschafter. Wir haben ihn mehrfach eingeladen. Er war mehrfach auch Gast bei den Sitzungen des Deutschen Bundestages. Wir haben eine gemeinsame Resolution der Bundestagsparteien CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne im Deutschen Bundestag verabschiedet, der sogar Linkspartei und AfD zugestimmt haben. Also das ist das, was Deutschland jetzt sagen muss. Aber dem, was wir sagen, müssen auch Taten folgen. Und diese Taten müssen sich insbesondere gegen diejenigen richten, die hier offen den Antisemitismus auf Deutschlands Straßen zum Ausdruck bringen. Das ist einfach inakzeptabel.
Lassen Sie uns darauf gleich schauen. Wenn Sie sagen, Rat geben, die USA war doch relativ deutlich und hat Israel auch gemahnt, sich beim Einsatz in Gaza an Völkerrecht zu halten. Ist es legitim?
Das ist selbstverständlich legitim, sich an das Völkerrecht zu halten. Und das unterscheidet Demokratien von terroristischen Organisationen wie der Hamas.
Auch die Ermahnung dazu?
Auch die Ermahnung. Die Amerikaner haben hier allerdings auch mit einer sehr, sehr starken militärischen Präsenz gezeigt, dass sie notfalls bereit sind, einzugreifen, wenn Israel weiter angegriffen werden sollte über das gegenwärtige Maß hinaus. Da haben die Amerikaner natürlich auch eine andere Rolle, eine andere Funktion. Sie sind auch Schutzmacht von Israel und zeigen das durch militärische Präsenz im Mittelmeer. Das ist von uns bisher nicht verlangt worden. Humanitäre Hilfe, sanitäre Hilfe können wir leisten, sollten wir leisten. Wir sollten uns mit öffentlichen Ratschlägen zurückhalten.
Sie haben schon angesprochen, es gab diverse Demonstrationen in Deutschland, bei denen auch antisemitisches Gedankengut nach außen getragen worden ist. Viele Juden und Jüdinnen fühlen sich in Deutschland hier nicht mehr sicher. Jetzt haben Sie als CDU-CSU im Bundestag in dieser Woche einen Leitantrag vorgelegt, in dem mehrere Maßnahmen drin sind, um Antisemitismus zu bekämpfen. Da sind Strafrechtsverschärfungen auch mit drin, also eine mindestens 6-monatige Freiheitsstrafe, wenn jemand gegen Israel hetzt. Sie wollen den Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern, wenn jemand wegen einer antisemitischen Straftat verurteilt worden ist. Jetzt mal unabhängig davon, ob das rechtlich überhaupt so einfach durchzusetzen ist, härtere Strafen und Androhung von solchen Strafen. Antisemitisches Gedankengut, also damit verschwindet es ja nicht.
Damit verschwindet es nicht, aber diejenigen, die hier in Deutschland solches Gedankengut zum Ausdruck bringen, die hier auf die Straße gehen, die hier den Kalifatstaat verlangen, die müssen einfach wissen, dass wir uns als Rechtsstaat und als freiheitlicher demokratischer Staat dagegen zur Wehr setzen. Und das, was wir dort zum Ausdruck gebracht haben in unserem Leitantrag, den wir am Donnerstag dieser Woche im Deutschen Bundestag ja eingebracht und diskutiert haben, entspricht im Übrigen dem, was der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler in seinem vielbeachteten Video ja auch gesagt hat, dass dann der Aufenthaltsstatus in Frage steht. Und dieser Aufenthaltsstatus, das ist nicht umstritten, sondern das ist ohne weiteres möglich. Doppelstaatsangehörige, dazu gibt es Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, können die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Sie kann entzogen werden und sie können auch ausgewiesen werden. Und das müssen wir dann auch gegebenenfalls tun.
Jetzt sind es ja nicht nur Menschen, die möglicherweise einen Doppelpass haben, die das Kalifat ausrufen auf deutschen Straßen. Es sind bei diesen Demonstrationen auch andere Gruppen dabei. Es sind Rechtsextreme dabei. Es sind Leute dabei, die sich womöglich als links bezeichnen. Also eine sehr diverse Gruppe, die dort unterwegs ist. Also Antisemitismus scheint ja ein Problem in Deutschland zu sein, das eben existiert hat, das jetzt aber nur stärker nach außen tritt. Wo sollte denn hier angesetzt werden?
Ich teile die Analyse, dass wir in Deutschland eingewanderten Antisemitismus haben, aber wir haben bei weitem nicht nur eingewanderten Antisemitismus. Wir haben auch in der ganz einfach deutschen Wohnbevölkerung Antisemitismus. Wir sehen, dass wir in einem Teil der Kunst, der Kultur, der Medien Antisemitismus haben. Und ich will Ihnen das ehrlich sagen, ich bin einigermaßen irritiert gewesen, als für den 22. Oktober von den Kirchen, den Parteien, den Gewerkschaften, den Arbeitgeberverbänden aufgerufen worden ist zu einer großen Solidaritätskundgebung hier in Berlin und gerade mal ganze 15.000 Menschen diesem Aufruf gefolgt sind. Das hätten eigentlich 100.000 sein müssen.
Woran glauben Sie, liegt das?
Es gibt eine gewisse Verdruckstheit, es gibt vielleicht auch Angst, es gibt vielleicht auch einen inneren Vorbehalt gegen eine solche klare Solidarität mit Israel. Offensichtlich sind diese Gefühle, diese ja bis hin zu wirklich antisemitischen Gefühlen in Deutschland weiter verbreitet, als wir es bisher gedacht haben. Und dies ist nicht nur eine Frage von links und rechts, sondern das findet in der Mitte dieser Gesellschaft statt.
Jetzt gibt es auch Menschen, die auf die Straße gehen, nicht weil sie die Hamas unterstützen, sondern weil sie sagen, sie wollen auf die zivilen Opfer in Gaza aufmerksam machen und weil sie das Vorgehen Israels vielleicht auch für zu hart halten. Ist es aus Ihrer Sicht auch legitim? Das muss man auch zulassen?
Das ist ohne weiteres natürlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Nur sehen Sie es mir nach, dass ich einen etwas anderen Blick auf diese Dinge habe. Ich hatte in dieser Woche Gelegenheit, auf Einladung des israelischen Botschafters mir einmal die Bilder anzuschauen, die die israelische Armee und die der israelische Nachrichtendienst zusammengestellt hat aus diesen Helmkameras der Terroristen, die ja minutiös ihre Gräueltaten gefilmt, in Bild und Ton festgehalten haben. Und wenn Sie diese Bilder einmal gesehen haben, dann wissen Sie es einzuordnen. Der israelische Staat, die israelische Armee geben Vorwarnungen jedes Mal, bevor sie angreifen. Sie geben der Zivilbevölkerung Gelegenheit, die Region zu verlassen. Und das ist eben der Unterschied zwischen diesen Terroranschlägen der Hamas und dem, was die israelische Armee jetzt richtigerweise tut, um das Land und um die Menschen in Israel zu verteidigen.
Robert Habeck hat in seinem Video, Sie haben das schon angesprochen, vor allem die Muslime in Deutschland adressiert und hat gesagt, wenn sie angegriffen werden, muss dieser Anspruch eingelöst werden, der Schutz vor rechtsextremer Gewalt. Und das Gleiche müssen die Menschen muslimischen Glaubens jetzt hier auch einlösen, wenn Juden und Jüdinnen angegriffen werden. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Schließen Sie sich dem an?
Dem schließe ich mich an und will hinzufügen, ich hatte in dieser Woche auch Gelegenheit, war ein seit langem geplanter Termin, aber er passte natürlich in diese Woche wie kaum in eine andere, mit einer Gruppe von muslimischen Unternehmern, sogar eine Opernregisseurin dabei, ein Lehrer, ein Direktor eines Gymnasiums dabei, die beide türkischen Hintergrund hatten. Zweite Generation der eingewanderten türkischen Familien waren zu sprechen, die alle im Grunde genommen, nicht nur diese beiden, sondern alle verlangt haben, dass wir hier gemeinsam zu klaren Entscheidungen kommen und darin auch einbeziehen, diejenigen, die in Deutschland seit vielen Jahren leben, bestens integriert sind. Wir haben ja hier in Deutschland nun wirklich gut integrierte Menschen aus anderen Ländern der Welt. Übrigens, Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, ist seit Jahrzehnten ein Land mit einer der höchsten Einwanderungsquoten im internationalen Vergleich. Es gibt wenige Länder, die eine höhere Einwanderungsquote und Einwanderungsdichte haben als Deutschland. Es wird ja immer vergessen, wenn wir über die Gesetze der Bundesregierung reden, die gerade so tun, als ob wir das alles jetzt hier erst neu erfinden müssten. Das gibt es seit Jahrzehnten, zum Teil seit über 100 Jahren.
Dass die CDU das nicht immer so angenommen hat.
Ich habe es immer gesagt, ich habe schon in meiner ersten politischen Karriere immer gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir sind es allerdings zu lange in ungeregelter Einwanderung in die Sozialsysteme gewesen, statt in geregelter Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Das soll jetzt korrigiert werden. Ich glaube, dass es so, wie die Koalition es gegenwärtig plant, nicht gelingt. Also wir haben in Deutschland gut integrierte Ausländer, wir haben gut integrierte Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir so schön immer sagen. Und die müssen natürlich auch ihrerseits einen Beitrag dazu leisten, dass das, was wir jetzt hier gemeinsam leisten müssen, auch wirklich gelingt.
Es gibt jetzt auch Menschen, gerade die muslimischen Glaubens, die dann sagen, von mir wird es immer verlangt, dass ich mich distanzieren muss, proaktiv distanzieren muss, obwohl für mich das eine Selbstverständlichkeit ist. Die fühlen sich dadurch pauschal vorverurteilt, möglicherweise in eine bestimmte Ecke gestellt. Und ist die Frage, drängt man sie dann nicht dann auch eben aus dem Diskurs ab?
Nein, ich dränge sie nicht in eine Ecke. Ich erwarte allerdings von den Verbänden vor allen Dingen, dass diese Verbände, die für sich in Anspruch nehmen, einen Teil oder einen großen Teil sogar der in Deutschland lebenden Muslime zu vertreten, eine klare Position einnehmen. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Mit diesen Verbänden gibt es zum Teil Übereinkommen mit den Bundesländern, etwa über Schulunterricht und etwas Ähnliches wie die Staatskirchenverträge mit der katholischen und evangelischen Kirche. In diese Verträge muss jetzt aufgenommen werden ein ganz klares Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel. Noch einmal, wir können uns jetzt Ambivalenz, Zweideutigkeit nicht mehr leisten. Und das kann man und muss man auch von den Verbänden erwarten, die die in Deutschland lebenden Muslime vertreten.
Dieses Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und auch gegen Antisemitismus, das verlangen Sie ja als Union, auch wenn es um die Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes geht, dass die Ampel wahrscheinlich in der kommenden Woche dann auch vorlegen wird im Bundestag. Da ist ja schon mit drin, dass man bei einer Verurteilung wegen Verbreitung antisemitischer Propaganda zum Beispiel keine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann. Auch nochmal klargestellt, dass antisemitisches Handeln der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widerspricht. Was wollen Sie denn darüber hinaus noch da drin haben?
Dass das da drin steht, ist richtig und eine bare Selbstverständlichkeit. Aber warum wollen wir überhaupt Menschen einbürgern, die vorbestraft sind? Das kann man doch nicht auf diesen Teilbereich beschränken, sondern wir müssten doch eigentlich in das Einbürgerungsrecht hineinschreiben, dass jemand nur dann eingebürgert werden kann in die Bundesrepublik Deutschland, wenn er gar nicht vorbestraft ist und wenn er seinen Lebensunterhalt vollständig für sich und seine Familie durch eigene Arbeit verdient und nicht nur mit 20 Stunden in der Woche und Aufstocker ist nach den Hartz-Gesetzen. Also da gibt es in der Koalition noch zu viel Unklarheit. Begrüße ausdrücklich, dass Sie an dieser Stelle hier ein klares Bekenntnis aufnehmen wollen in das Staatsbürgerschaftsrecht. Aber ich verstehe nicht und vollziehe nicht nach, warum die Koalition immer noch dabei bleibt, dass jemand, der sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Monaten vorbestraft ist, eingebürgert werden kann. Das macht kein anderes Land der Welt.
Bislang ist es ja auch schon geltendes Recht. Das heißt, das hätte man vorher auch schon regeln können.
Frau Hamburger, nur lassen Sie uns das doch nochmal in den etwas größeren Kontext stellen. Wir reden jetzt hier über eine Einwanderung oder eine Einbürgerung, die nicht mehr nach 8 Jahren im Regelfall, sondern nach 5 Jahren und in besonderen Fällen nach 3 Jahren bereits stattfinden soll. Auf unsere Anfrage, eine Anfrage des Kollegen Ploss im Deutschen Bundestag, wie viele Menschen sind eigentlich von denen, die seit 2015 in der ersten großen Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sind, nach Deutschland eingebürgert worden? Und wenn ja, wer? Konnte die Bundesregierung keine Antwort geben. Sie hat diesem Kollegen zur Antwort gegeben, wir wissen es nicht. Und jetzt stelle ich mal die Gegenfrage, wollen wir allen Ernstes zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht einmal wissen, wer aus der ersten großen Flüchtlingswelle, die wir in den letzten 10 Jahren gehabt haben, eingebürgert worden ist, jetzt die Einbürgerung nach Deutschland so erleichtern, wie die Koalition das vorschlägt und wir noch nicht einmal wissen, wer früher eingebürgert worden ist, wir den Überblick verloren haben, wer eigentlich Staatsbürger dieses Landes geworden ist? Das kann doch nicht die richtige Lösung sein.
Jetzt haben Sie vorhin aber auch eben von Deutschland als Einwanderungsland geredet. Und dieses Staatsbürgerschaftsrecht, diese Reform wendet sich ja auch gerade an diejenigen, die bei uns möglicherweise als Fachkräfte einwandern wollen. Die sagen, Deutschland ist für uns ein attraktives Land. Wir kommen hierher. Wir versuchen uns zu integrieren. Wir versuchen unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Ist es, wenn Sie sagen, wir wollen das nicht so schnell und wir wollen da höhere Hürden, nicht vielleicht eher noch ein Abschottungssignal, das Leute auch noch abschrecken kann?
Nein, ich bin völlig anderer Meinung. Ich gebe Ihnen 2, 3 Beispiele. Wir haben, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, zurzeit 2,6 Millionen Arbeitslose und ungefähr 2 Millionen offene Stellen. Was stimmt da eigentlich in unserem nationalen Arbeitsmarkt nicht, dass das nicht zusammenkommt? Wenn bei den 2,6 Millionen so viele sind, die nicht mehr arbeiten können, das ist sicherlich so bei einem beträchtlichen Teil. Warum kommen dann eigentlich im Rahmen der europäischen Freizügigkeit nicht viele Europäer nach Deutschland, die alle kommen dürfen? Die brauchen heute am Tag keine Einreisegenehmigung, keine Arbeitsgenehmigung, die haben Freizügigkeit, die können sofort heute am Tag kommen. Offensichtlich ist Deutschland nicht attraktiv genug, um diese Arbeitskräfte zu gewinnen. Dritter Punkt. Warum liegen bei den deutschen Auslandsvertretungen, den Botschaften und den Konsulaten zurzeit über 40.000 Anträge auf Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis aus Ländern außerhalb der Europäischen Union, die dort aus Mangel an Personal nicht bearbeitet werden? Das sind Menschen, die wollen in Deutschland arbeiten, die haben einen Arbeitsplatz. Die kennen die Firma, bei der sie anfangen können zu arbeiten. Die haben einen Platz zum Wohnen in Aussicht. Und 40.000 Anträge werden nicht bearbeitet, weil das Auswärtige Amt nicht in der Lage ist, das zu tun. Unser Vorschlag war, macht parallel zu den Asylverfahren ein vollkommen getrenntes Verfahren, ein rein digitales Verfahren auf einer Plattform, wo Menschen, die in Deutschland arbeiten wollen, einen Arbeitsplatz haben, einen Arbeitgeber haben, der ihnen das Angebot gemacht hat, digital in Deutschland Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung bekommen haben. Das wäre der richtige Weg. Die Koalition will aus der großen Zahl der Asylbewerber eine kleine Zahl von Menschen identifizieren, die in Deutschland arbeitsfähig und arbeitsbereit sind und hier arbeiten können. Das ist der falsche Weg. Wir müssen Asylverfahren und Flüchtlinge trennen von denen, die in unseren Arbeitsmarkt wollen. Davon gibt es viele, insbesondere außerhalb der Europäischen Union. Aber das muss eben anders organisiert werden, als die Koalition das tut.
Gleichzeitig gibt es ja Menschen, die sehr lange Zeit bei uns sind nach ihrem Asylantrag, möglicherweise dann hier auch arbeiten wollen, arbeiten können. Warum sollen die das nicht tun und dann den Rechtskreiswechsel machen?
Gar nicht. Ja, dieser sogenannte Rechtskreiswechsel ist ein Thema für sich. Schauen wir mal auf die Flüchtlinge, die wir seit 2015 nach Deutschland bekommen haben. Da sind eine große Zahl von syrischen Flüchtlingen. Damals hat ein Teil der deutschen Wirtschaft gejubelt und hat gesagt, endlich kriegen wir die Beschäftigten und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir immer schon gerne hätten. Über 60% der Syrer, die damals gekommen sind, sind bis heute in Hartz IV. Also zu glauben, dass wir mit den Flüchtlingen jetzt plötzlich unser Arbeitsmarktproblem lösen können, ist eine Illusion. Brauchen wir gar nicht über die Flüchtlinge zu reden, die Asylbewerber zu reden. Sprechen wir über die Ukrainer, die in Deutschland sind. In Deutschland sind 19% der ukrainischen Flüchtlinge im Arbeitsmarkt. In den Niederlanden 70%. Also offensichtlich kriegen wir es nicht organisiert. Und das ist nicht eine Frage der Arbeitserlaubnis. Alle ukrainischen Flüchtlinge können morgen am Tag beginnen zu arbeiten. Es ist offensichtlich ein Organisationsproblem unserer Arbeitsverwaltung, das die Regierung nicht in den Griff bekommt. Möglicherweise sind es auch die falschen Anreize. Andere Länder jedenfalls machen das besser als wir.
Lassen Sie uns mal an dem Stichwort ukrainische Geflüchtete gleich mal auf ein Thema auch von dieser Woche noch gucken, nämlich die Ministerpräsidentenkonferenz. Da gab es ja eine ganze Reihe an Beschlüssen, unter anderem die verlängerte Auszahlung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ja. Also bislang nach 18 Monaten bekommt man dann Analogleistungen, vorher geringere Leistungen. Das betrifft sowohl Geldleistungen als auch zum Beispiel Gesundheitsleistungen. Das betrifft nicht die ukrainischen Geflüchteten, weil die über die Massenzustromrichtlinie zu uns kommen und direkt quasi anerkannte Asylbewerber sind und deswegen direkt diese Bürgergeldleistungen bekommen. Sollte sich das aus Ihrer Sicht auf absehbare Zeit ändern oder soll das so bleiben?
Also diese Tatsache ist keine unmittelbare Folge der Massenzustromsrichtlinie der Europäischen Union, sondern ist eine politische Entscheidung zwischen Bund und Ländern aus dem Mai 2022. Darüber wird diskutiert. Das kann man ändern. Das ist aber nicht die Lösung des eigentlich großen Problems. Wir haben in dieser Woche erfahren, dass der Präsident der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge der Bundesinnenministerin einen Brief geschrieben hat, und zwar schon in der letzten Woche. Bekannt geworden ist er in dieser Woche, dass offensichtlich pro Monat nicht 30.000, sondern über 50.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Wir offensichtlich auch den Überblick darüber verloren haben, wie viele es eigentlich sind, weil die Behörden nicht mehr in der Lage sind, sie zu registrieren. Also wir haben hier möglicherweise ein viel größeres Problem, und ich vermute mal, wenn dieser Brief des BAMF-Präsidenten schon zu Beginn der Woche bekannt gewesen wäre, dann hätten sich möglicherweise die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler auf weitreichendere Maßnahmen geeinigt, als sie sich einigen konnten. Wir hätten es begrüßt, wenn es auch ohne diese offensichtlich viel größeren Zahlen, die wir jetzt gehört haben, möglich gewesen wäre.
Was wären denn weitreichendere Maßnahmen?
Weitreichende Maßnahmen wären gewesen, den Familiennachzug deutlich enger zu begrenzen, die Mehrfachanträge zu unterbinden, dafür zu sorgen, dass wir hier auch nochmal ein ganz klares Signal auch an die Herkunftsländer geben mit Anerkennungsquoten unter 5%. Wir hätten die Zahl der sicheren Herkunftsländer gesetzlich regeln müssen. Zu glauben, dass das die Verwaltungsbehörden und die Gerichte auf Anweisung der Bundesregierung tun, wird eine Illusion bleiben. Die Behörden vielleicht, die Gerichte sicher nicht. Verwaltungsgerichte folgen in Deutschland den Gesetzen, aber nicht den Anweisungen der Regierung. Hier hat sich die Koalition und auch die Ministerpräsidenten am vergangenen Montag leider nicht auf einen besseren Weg einigen können. Man hätte die Zahl der sicheren Herkunftsländer deutlich ausweiten müssen, und zwar per Gesetz. Das ist leider nicht geschehen, ist wahrscheinlich wieder einmal am Widerstand der Grünen gescheitert.
Sie haben im Zuge der Kritik an den MPK-Beschlüssen auch den Deutschlandpakt als aus Ihrer Sicht erledigt bezeichnet. Können Sie mal sagen, was Sie denn eigentlich von diesem Deutschlandpakt erwartet hätten oder sich erhofft hätten? Denn dass die Ampel vollumfänglich auf Ihre Forderungen eingeht, war wahrscheinlich nicht realistisch, und sie braucht sie ja auch nicht, um irgendwas umzusetzen.
Ja gut, das hat sie ja nun auch hinreichend klar zum Ausdruck gebracht. Wir haben Gespräche mit der Bundesregierung geführt. Ich selber habe 2 Gespräche mit dem Bundeskanzler geführt, sehr ausführlich. Wir haben unsere Vorschläge dargelegt. Wir hätten darüber dann zwischen Regierung und Bundestagsfraktion der CDU/CSU weiter verhandeln müssen. Das hat der Bundeskanzler ausdrücklich abgelehnt, das zu tun. Und ich will das nochmal sagen, Gesetze werden nicht von Ministerpräsidentenkonferenzen gemacht, sondern Gesetze werden ausschließlich im Deutschen Bundestag gemacht. Auch nicht im Bundesrat. Im Bundesrat kommt nur das an, was vorher im Bundestag beschlossen worden ist. Und da sitzen nicht Ministerpräsidenten, sondern Abgeordnete der Regierung und der Opposition. Und wenn es einen wirklichen Deutschlandpakt, so wie der Bundeskanzler es am 6. September angekündigt hat, hätte geben sollen, dann hätten wir uns auf der Ebene des Parlaments verständigen müssen. Das hat der Bundeskanzler abgelehnt. Die Vorschläge, die sie dann gemeinsam in der Ministerpräsidentenkonferenz erarbeitet haben, bleiben weit hinter unseren Vorschlägen zurück. Der Bundeskanzler hat erklärt, das seien historische Beschlüsse. Damit hat er ja von sich aus auch gesagt, das war's jetzt und das bringen wir jetzt gesetzlich auf den Weg. Aus unserer Sicht war es das nicht, aber ich erkenne im Augenblick nicht, dass die Bundesregierung bereit ist, weiterzugehen, als das, was sie jetzt gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten als sozusagen gemeinsamen kleinsten Nenner beschlossen haben. Die Tür bei uns ist nicht verschlossen, aber der Bundeskanzler muss jetzt selber sagen, ob er das für ausreichend hält oder nicht.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf Ihre Partei schauen, in dem Fall nach Hessen. Dort hat Boris Rhein jetzt entschieden, er möchte mit der SPD koalieren und nicht mehr nach 10 Jahren mit den Grünen. Halten Sie das für eine richtige Entscheidung?
Die Entscheidung der hessischen CDU, jetzt die Koalitionsverhandlungen mit der SPD und nicht mit den Grünen zu führen, ist zunächst einmal eine Entscheidung der hessischen CDU. Aufgrund der hessischen Herausforderungen, die für eine zukünftige Landesregierung dort bestehen. Ich bin mir sicher, dass Boris Rhein und die Freunde in Hessen da eine kluge und gute Entscheidung getroffen haben aus ihrer Sicht. Ich will allerdings auch sagen, für die Bundespartei ist das keine Vorentscheidung in die eine oder die andere Richtung. Richtig ist nur auch, wir müssen nicht von den Grünen darüber belehrt werden, dass wir anschlussfähig bleiben müssen an die Grünen. Die Grünen müssen an die Wirklichkeit anschlussfähig bleiben. Und die Grünen müssen akzeptieren, dass auch sie Kompromisse machen müssen. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann hat die Union gegebenenfalls auch Alternativen.
Lassen Sie uns auch noch mal ganz kurz zum Schluss auf das kommende Jahr.
Sagen wir mal, dann hat die Union auch andere Optionen, damit dieses Wort, das mit A beginnt, nicht gleich wieder zu Missverständnissen führt.
Und wenn Sie mal auf das kommende Jahr anschauen, es stehen mehrere Wahlen an. Es stehen an die Europawahl, es stehen an 3 Landtagswahlen im Osten. Haben Sie zumindest ein Stück weit Optimismus, wenn Sie auf diese Wahlen schauen, oder eher etwas Pessimismus?
Ich will es mal so sagen, ich schaue auf die 4 Wahlen, die wir im nächsten Jahr haben, nämlich auf die Europawahl, die dann ganz nebenbei mit 9 Kommunalwahlen in Deutschland verbunden sein wird, auf die 3 Landtagswahlen danach in Thüringen und Sachsen am 1. September, in Brandenburg am 22. September mit einiger Besorgnis, weil ich vor allem im Osten sehe, wie da die Rechtsnationalisten immer stärker werden. Wir werden sehr viel Kraft investieren in diese Wahlen und ich werde mich persönlich dort auch sehr stark engagieren und wir müssen und werden den Wählerinnen und Wählern dort sagen, wenn ihr wirklich einen Wechsel in der Politik haben wollt, dann müsst ihr die CDU wählen und nicht andere, die sich für eine solche Alternative dort halten. Das wird dann nicht besser, das wird sehr viel schwieriger. Aber noch einmal, ich nehme diese Wahlen sehr, sehr ernst, auch schon die Europawahl am 9. Juni.
Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das Interview, Herr Merz.
Ich danke Ihnen.